Im Herbst, liebe Gemeinde, habt Rücksicht, wenn wir unser neues Mischpult in Betrieb nehmen. Falls es kantig und falls es eckig klingt aus den Lautsprechern, es liegt nicht an den Jungs der Technik, denn so ein neues Mischpult, das muss man erstmal im digitalen Zeitalter einteachen, das muss man einjustieren mit all seiner Sensibilität. Und ich halte, wie man es gehört hat, die erste Predigt in unserer Gemeinde hier in Heubach. Und falls es auch etwas kantig und eckig erscheinen mag, am Mischpult und an den Jungs der Technik, da liegt es auch hier sehr wahrscheinlich nicht. Wir sind in unserer Predigtreihe echte Beziehungen leben. Wir sind auf der Zielgeraden und Liebe in Aktion neigt sich dem Ende zu. Und wir gehen heute in das sechste und in das vorletzte Thema. Wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen, der Umgang mit Konflikten. Wir haben dem Thema Liebe, dem Hammer, einen großen Rahmen gegeben in den letzten 6 Wochen. Aber von Liebe reden bedeutet auch ein anderes. Denn nur mit Luft und Liebe und mit Friede und Freude, da konnte sich noch nie eine komplette Lebensphase gestalten bis zum Ende. Und man weiß, und es ist sicher fast auch allen bekannt, dass Liebe durch viele Belastungen geht. Da greifen unerwünschte Dinge um sich, es bahnt sich ein Konflikt an mit dem Nachbarn und es gibt Ärger mit einer Kollegin und es gibt Zoff mit dem Klassenkamerad. Und eine Person, die kann auch mit sich selbst in einem Konflikt stehen, zum Beispiel durch plagende Gewissensbisse oder sonstiger Selbstfindung, aber viel Raum nimmt die zwischenmenschliche Beziehung ein und wenn dieser der Charme fehlt, dann kommt es zu Schwierigkeiten. Und das ist mein erster Schwerpunkt, Schwierigkeiten, Streit, Ärger, Wut, Zorn in Beziehungen. Da ist ein alleinstehender Freund und der macht sich reisefertig für einen Besuch bei seinem alten Kumpel. Der Kumpel, der ist inzwischen verheiratet und so freut sich der Freund nicht nur auf ein verlängertes Wochenende und nicht nur auf seinen Kumpel, der freut sich auch mal auf einen vollen Kühlschrank und auf das Kennenlernen seiner Frau. Denn am Telefon, da hat der Kumpel in den höchsten Tönen von ihr geredet. Der Mann freut sich also, dass es mit einem Besuch überhaupt klappt und er fährt mit dem Auto vor. Und nach herzlicher Begrüßung, da ist man irgendwann dann auch wirklich angekommen und mit dem Kumpel geht er bereits alte Zeiten durch. Der Freund merkt aber, dass es in der Ehe des Kumpels, da dümpelt es irgendwie charakterlos vor sich hin. Die Frau, die verkrümelt sich ständig. Und wenn sie da ist, dann redet die Frau nichts, weder mit ihm noch mit ihrem Mann. Also in dieser Ehe, da gibt's eigentlich nur noch ein Anschweigen. Die ganzen Tage über ist die Frau schweigend ins Gespräch vertieft. Und dem Freund wird klar, eine Frau, die Donnerstag bis Sonntag nichts redet, aber die hat doch was zu sagen. Und das merkt der Freund beim Zuhören. Die frisst irgendetwas in sich hinein. Da gibt's eine Spannung, aber die geht dem aus dem Weg und sie taucht ab. Die zieht sich zurück in ihr Schneckenhaus. Und das ist ein klassisches Verhaltensmuster, mit Ärger umzugehen. Die Psychologie, die spricht von 2 Verhaltensmustern. Und eines ist die Schneckenhausstrategie. Das andere Muster ist uns auch bekannt, ist auch berühmt, aber der Beziehung auch nicht wirklich dienlich. Da ist ein Gastprediger, der ist unterwegs, der wurde eingeladen zum Predigen an einem Sonntagvormittag. Er ist unterwegs zu seinem Arbeitsplatz, aber er hat ein kleines Problem, er ist wirklich spät dran. Und der ist sowieso schon etwas genervt, weil er kam daheim am Frühstückstisch nicht mal zu seinem Schluck Kaffee. Und jetzt kommt er an dem blöden Auto vor ihm einfach nicht vorbei. Der hat ein Tempo wie ein Bollerwagen. Und gerade da, wo man überholen könnte, wo zuvor 20 Minuten kein einziges Fahrzeug im Gegenverkehr auftauchte, da kommt ein Auto entgegen. Und dann auch noch ein Audi. Also bei dem Gastprediger ist es jetzt so, Blutdruck langsam wirklich Richtung 170. Ein Audi A6, dieses Auto kann der Gastredner nicht leiden. Was fährt denn auf der Autobahn immer links? Immer der A6. So, und im Radio, da läuft auch noch You're Beautiful von James Blunt. Boah, man müsste umdrehen und wieder ins Bett. Man könnte auch den Sender wechseln und es wäre auch gescheiter gewesen, denn nun hat er erfahren durchs Radio, dass der VfB Stuttgart verloren hat gestern Abend. So, und jetzt aber erstmal dicht auffahren, so wirklich dicht und richtig Lichthupe für den da vorn. Vielleicht kommt man vor dem Kreisverkehr vorbei, aber auch das wieder Denkfehler. Wieder keine Chance und der Kamm, der schwillt aber wirklich. Das darf doch nicht wahr sein. Man sieht schon an der Hutkrempe im Autospiegel, so viel Lebenserwartung hat der Herr im Auto vor ihm nicht mehr. Ja, weiß nicht, sitzt der in Gedanken vielleicht noch auf seinem Sitzrasenmäher, dass er ihn einfach mal vorbeilässt, der so dringend zu seinem Termin muss. Einfach so, aber wieder nein. Ja, und darum erfolgt jetzt lautes Hupen, gepaart mit schon dezenter Farbe im Gesicht und es gibt deutliches Handzeichen. Sollte sich doch die winzige Gelegenheit ergeben, dass der Gastprediger an dem Herrn mit Hut vorbeikommt und dann weiß er schon, wie er es ihm zeigt, denn jetzt ist nämlich eh Game Over. Also erstmal vor dem Auto des Herrn Senior bleiben. Ob jetzt 10 Minuten oder 15 Minuten zu spät, ist jetzt auch wurscht. Und dann zunächst Betätigung Scheibenwischwasser. Ja? Und dann muss man zählen, einmal 21, es muss hier hinten auf die Frontscheibe. Und dann Bremse plus Nebelschlussleuchte gleichzeitig. So, dann hat der da hinten 2, 3 Informationen und bis die verdaut sind, dann sitzt der andere bei Tatort und Kaminfeuer schon auf dem Sofa. Also der Ärger muss raus. Man ist sauer, man hat eine Stinkwut und das ist das zweite Muster. Und das ist die sogenannte Stinktierstrategie. Da markiert man sein Revier, man hinterlässt seine Duftnote auf alle Anwesenden und die Umgebung, die darf wissen, mit mir so nicht. Und mit diesen zwei Positionen, da sind wir einmal Toleranzgrenze oben, wir sind einmal unten und es gibt dazwischen Varianten, das fand eine Gesellschaftsstudie heraus. 39% der Menschen, die versuchen, sich mit ihrem Ärger ins Schneckenhaus zurückzuziehen, und 23% der Menschen, die platzen offen damit raus. Nochmal 23%, die sind konfliktscheu. So eine Art Verdrängungstaktik. Da war ein Herr geladen zu einer Frauenfreizeit, der war da als Referent. Und es kam hier und da zu Seelsorge und zu Gesprächen. Und womit sich manche Frauen in der Beziehung ihrer Ehe schwer taten, war der konfliktscheue Ehemann. Also vor einem Konflikt sucht er lieber das Weite, ist auch eine Strategie. Die restlichen 15%, die haben sich nicht geäußert. Aber irgendwann ist für jeden Menschen mal Ärger vorprogrammiert. Ich habe einen Bibelvers, den kann man mitlesen, zur Stinktierstrategie aus Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Zorn und Ärger bleibt keinem erspart. Auch die Liebe, die schließt nicht jeden Zorn aus. Erspart bleibt es auch nicht, wenn es gut gemeint ist, wenn es Mühe und ein Wollen dahinter steckt. Nur wenn das Fass überläuft, dann ist sie oft in weiter Ferne, die Selbstbeherrschung. Und zack, fliegen die Spatzen. Und unser Vers aus Jakobus, der lenkt uns in eine Richtung mit einer Behutsamkeit, mit einem sich Zeit lassen. Es heißt ja nicht, dass es ein Verbot gegen den Zorn gibt. Dass man sich also mal ärgert und dass Zorn mal aufsteigt, ist völlig in Ordnung. Das ist völlig legitim und es ist normal. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Zorn kennt und Jesus auch. Als die Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen wollten und die Jünger, die versuchten, sie wegzuscheuchen, die wollten das verhindern, da heißt es in Markus Kapitel 10, Vers 14, als Jesus das bemerkte, wurde er zornig. Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht. Das war die Reaktion Jesu auf seinen Zorn. Da gab es kein aus der Haut fahren und es gab keine Maßlosigkeit. Und das meint Jakobus mit Zeit lassen zum Zorn, langsam sein zum Zorn. Wie es auch 1. Korinther sagt, Kapitel 13, Vers 4, die Liebe ist geduldig. Martin Luther übersetzt es mit, die Liebe ist langmütig. Aber oft fehlt von Geduld und von Langmut jede Spur, gerade wenn es plötzlich zum explodierenden Ärger kommt. Kann denn im Extremfall, kann irgendetwas zur Hilfe kommen? Auch in Schwierigkeiten, in Beziehungen zum Nächsten. Warum kommt es denn überhaupt dazu? Liegt es an mir? versuche ich Verständnis zu haben für meine Nächsten, für meinen Ehepartner, für meine Nachbarn, für meine Kollegin, für mein Gemeindemitglied? Oder versuche ich zu verändern nach meinem Geschmack? Und dann aber sind wir zumindest schon nahe daran, wo die Ungeduld nicht mehr weit ist. Die ersten Haare stehen zu Berge und dann ist das Schlimme am Ärger seine unglaubliche Dynamik. Da Reaktion, Gegenreaktion, hier Verurteilung, Aggression und es kommt zum Rattenschwanz. Ist denn nicht möglich, dass man einen Keil in diesen Ablauf stemmen kann? Ich möchte in dem Zusammenhang auf ein besonderes Buch hinaus, ein Buch mit praktischen Ratschlägen zu diesem Thema und es ist das Buch der Sprüche. Da sagt es Kapitel 25, Vers 28, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle Schranken, dass alle Barrieren fallen, wenn ich mich nicht selbst am Schopf der Verantwortung packe und der Ärger und der Zorn sich somit verselbstständigt. Man kann sich vorstellen, was da alles in die Brüche gehen kann. Mit ein paar wenigen Worten und jahrelange Freundschaft geht ein Bach runter. Ein Ausufern im maßlosen Ärger und eine Ehe geht kaputt. Die Kinder, die sprechen nämlich mit ihren Eltern und Geschwister, haben zueinander keinen Kontakt mehr. Und der Grund dafür ist immer derselbe Unbeherrschtheit im Zorn und im Ärger. Und plötzlich sind wir schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern. In den Sprüchen, da heißt es an anderer Stelle, in Kapitel 29, Vers 11, der Dummkopf gibt jedem Ärger freien Lauf, der Weise kann sich beherrschen. Ich weiß, es gäbe nichts daran zu rütteln, wäre ich heute Morgen statt, hey Siemens, alles klar, begrüßt worden mit Guten Morgen Reinhold, mein lieber Dummkopf. Wie oft haben wir die Früchte des Zorns geerntet, weil unsere Beherrschtheit in der Nähe von nichts war, weit weg. Und in der Verantwortung dafür stehe ich selbst. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchte man auch nicht darüber reden. Dann ist Ärger, dann ist Zorn so etwas wie Fieber. Eine Erkältung, ein Virus, eine Männergrippe. Dagegen ist ja kein Mittelchen und kein Kraut gewachsen. Aber Beherrschung ist sehr wohl möglich. Wir haben es eben gehört, bei dem, der kein Dummkopf ist. So, wie wird aus einem Stinktier ein Lamm Gottes? Wie wird aus einer Schnecke mit Haus ein fröhliches Schaf in der Herde des guten Hirten? Das wären doch mal zwei Fragen mit Tiefgang für einen Psychologen. Man könnte beides leicht beantworten. Der eine kübelt seinen Ärger nicht über jeden und alles aus und die andere, die frisst nicht alles in sich hinein bis zum Ersticken. Damit müssten eigentlich alle Professoren der Psychologie auch alle zwischenmenschlichen Beziehungen in den Griff haben. Ob dem so ist, zur Schneckerhausstrategie wird etwas gesagt, da wo man sich zurückzieht und schmollt und keine Konfrontation möchte mit Konflikt, da heißt es in Epheser Kapitel 4, Vers 26, da heißt es im zweiten Teil, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Nach Unbeherrschtheit im Ärger und einer Attacke zum Zorn, da wird hier die Schneckenhausstrategie gefordert. Und zwar herauszukommen aus der Stillecke. Und dann ist Möglichkeit da, bevor die Sonne untergeht, den Prozess der Versöhnung anzukurbeln. Ganz klar, manchmal ist man sich nicht einig in der Meinung, bevor die Sonne untergeht. Und manchmal ist sogar hilfreich für die innere Abkühlung, dass etwas Zeit vergeht, denn manches kann nicht an einem Tag geregelt werden. Mit Daumen hoch und alles in Ordnung. Besonders dann, wenn die Spannungen tief sitzen und eventuell Hilfe von außen benötigt wird. Aber bleibt nicht unversöhnlich. Gott bietet uns da etwas an. Es ist weder Stinkstiefel noch Schneckenhausstrategie. Ich möchte zwei Verse vorlesen aus Philipper 4, sind die Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich darf Gott nicht nur sagen, was mich beschäftigt. Ich darf Gott auch sagen, was mich aufregt, was mich ärgert. Ich kann im Gebet mit allem vor Gott kommen. Und das wäre, um den Ablauf von Ärger, Zorn und Wut zu durchbrechen, ein gewaltiger Schritt für den Prozess der Versöhnung. Sind die Sorgen, ist der Ärger erst bei Gott abgegeben, dann wird Gottes Friede gefunden im Herzen. Und mit Blick darauf, da kommt es zu einer Klarheit, dass manch ein Konflikt erst vielleicht mit meinem Gehabe, mit meiner Reaktion, ob aus der Haut fahrend oder versteckt, so richtig zur Entfaltung kam. Und es wird bewusst, wie vieles war in der Wirklichkeit gar nicht so konfliktreich, wie es den Anschein hatte, dass es zum Rosenkrieg kommen musste oder sonst wie ausgeschlachtet und verschärft wurde. Ich habe ja sehr ausgeschmückt von dem Referenten, der als Gastprediger geladen war, zum Gottesdienst erzählt. Und von ihm selbst hörte ich von diesem Szenario mit dem langsamen Auto vor ihm, an dem er nicht vorbeikam. Und es ging noch einen Tick weiter. Die beiden, die trafen sich ziemlich flott darauf auf Augenhöhe wieder. Denn während dem Gottesdienst, da stand das Auto vom Gastprediger und das Auto vom Herrn mit Hut in harmonischer Eintracht nebeneinander. Der langsame Herr, der hat den gleichen Gottesdienst besucht. Wie es mit den zwei Herren nun weiterging, das weiß ich nicht. Wurde die Sache geklärt nach dem Gottesdienst bei einer warmen Tasse Kaffee? Gab es im Auseinandergehen eine Versöhnung? Oder ging der andere dem anderen aus dem Weg mit dem Hintergedanken wie du mir, so ich dir? Und das nach dem Gottesdienst in einer Gemeinde. Und uns ist es als Christen nicht fremd, dass es auch untereinander, dass in einer Gemeinde es zu einem unbereinigten Strudel von Konflikt kommen kann. Und damit zu meinem zweiten Schwerpunkt, Konflikte in der Gemeinde und der Umgang damit. Ein Mann ist schon im Erwachsenenalter, der wurde Christ. Und frisch bekehrt, da besucht er den Gottesdienst in seinem Heimatörtchen und ihm gefällt es da. Er fühlt sich so richtig angekommen in dieser schönen, harmonischen Gemeinschaft. Und bei einem beruflichen Besuch von ihm ins Schwabenland, also irgendwo in unserer Nähe, da wurde er von dem Pfarrer herausgefordert. Die zwei sind beim Abendessen und der Herr erzählt von sich, darüber, wie er zum Glauben fand. Und er erzählt von der Gemeinde, er erzählt von der Warmherzigkeit der christlichen Gemeinschaft. Und der Pfarrer, der erwidert schmunzelnd, ja, ja, lieber Herr, noch ist das so, aber nur solange du noch nicht festgelegt bist. Noch schaust du dir doch alles an, noch lernst du und noch bist du auch beeindruckt, aber nach und nach, da wirst du deine eigenen Standpunkte zu christlichen Fragen herausfinden. Und dann wirst du deine eigene Meinung haben, zum Beispiel zur Taufe, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine eigene Meinung zur Prädestination, doppelt einfach oder gar dreifach und schon bist du drin im Filter. Und da wirst du sehen, deine Einladungen und Kontakte, die werden weniger, weil nur noch die dich hören wollen, die dieselben Ansichten vertreten. Ob nun motivierend für das Starten eines Christen oder vielleicht auch nicht, aber je nach Ansicht einer Ansicht, dem Festkralle auf die eigene Meinung als oberste Priorität, dann ist doch eine Frage der Zeit, dass es aus einem Otto-Normalgespräch, in dem der Ton die Musik macht, irgendwann zu einer hitzigen und sehr kontroverse Diskussion kommen wird. Weil Konfliktpotenzial liegt ja auf dem Tisch, wenn man meint, es besser zu wissen. In einem Zitat, ist ein etwas altes Zitat von 1868, da heißt es von einem Leiter einer Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass unser Grundsatz und unsere Gemeindeposition der Heiligen Schrift nach die einzig wahre ist. Ein Zitat von vor so langer Zeit, das gibt's heute selbstverständlich und natürlich so nicht. Bei diesem Zitat, da mag es durchaus sein, dass es der Bibel nach und der Gemeinde nach verpflichtend gemeint war, dass es gut gemeint war, aber es fällt einem trotzdem schwer mit der Liebe Gottes im Herzen, wenn man so etwas hört. Dabei ist ja eine Sache die, ich erwische mich selbst auch, wie ich Position einnehme und diese als die einzig wahre darstelle. Da mag es uns alle vielleicht ähnlich gehen. Ein Vers dazu, des Paulus an die Korinther, ist 1. Korinther 13, Vers 9. Jawohl. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Also zur vollen Erkenntnis gelangen wir auf Erden nicht. Ich kenne nur ein Stück vom Ganzen. Ich weiß nur von einem Stück des Ganzen. Und darauf zielend, denke ich, darf die Frage erlaubt sein, ob es eventuell ein Schuldigmacher gibt, wenn jemand sagt, ich weiß, wie es richtig ist. Und wenn die Betonung das Ich herausragen lässt, ich weiß, wie es richtig ist, dann spiegelt sich das wieder im Individualismus von heute, im Hier und Jetzt. Wir erleben und wir leben in einer Epoche des Individualismus. Das bedeutet, es muss sich um mich und um mich herum drehen. Ich bin wichtig, unterm Strich zähle ich. Stellen Sie sich mal vor, eine Familie, die sitzt am Küchentisch, Papa, Mama und die Kinder, und die Familie macht Urlaubsplanung und es wird überlegt, wo es hingehen soll. Mama und die Kinder, die möchten baden auf Rhodos, schöner Sandstrand, oh, schöne Sonne, kann man darin liegen. Der Papa, der möchte Känguru jagen in Australien. Jetzt gehen wir auf den Papa ein. Wenn sich der Papa nun als Individuum versteht, Individuum, das kommt aus dem Latein und es heißt und bedeutet unteilbar. Dann wird der Papa wird dann sagen, tschüss, es wäre sicher schön mit euch gewesen, geht ihr mal baden und genießt den Strand auf Rhodos. Ich bin dann mal weg. Känguru jagen in Australien. Das macht vielleicht den Kängurus keinen Spaß, aber mir. Zum Individualismus habe ich ein Bild mitgebracht von einer Sportart, die es dem Trend nach höchstwahrscheinlich nicht ins Abendprogramm schafft. Da geht es um Curling. Da wird so ein Steinblock, der wird auf dem Eis angeschubst und der muss dann möglichst auf die Mitte zum Ziel hin manövriert werden. Und das Schöne dabei ist, da gibt es 2, 3 so Assistenten, die mit dem Besen vor dem Steinblock den Weg freischrubben. Schrubbt mir den Weg frei, ich komme. Ich komme zuerst. Mein Stil, der muss bedient werden. Meine Lieder, die müssen gesungen werden. Meine Gefühle müssen gestillt werden. Meine Rechnung muss aufgehen. Und wenn sich nicht mehr genügend um mich dreht, dann steigen wir aus diesem System. Dann steigen wir aus Beziehungen, der Familie, der Ehe, dem Beruf. Dann steigen wir aus, weiß ich, welchen Verhältnissen aus und wen wundert's. Dann steigen wir auch aus Gemeinden aus. Und zur Gemeinde, wir finden da in einem bekannten Text des Paulus an die Korinther, da finden wir einen elementaren Gegenentwurf zum Individualismus. Zuvor noch eine Beobachtung aus dem Alltag. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie manchmal an einer ganz alltäglichen Geschichte plötzlich etwas Wesentliches begreifen. Ich hatte letztes Jahr im August eine einschlägige Prozedur hinter mir. Wegen Rücken musste ich zum MRT, das heißt ab in die Röhre. Und zwar ein großer Aufwand, um mich überhaupt 10 Minuten ruhig zu stellen. Aber das war irgendwann geschafft und ich wurde irgendwann ins Zimmer des Radiologen geführt. Und bis der auftauchte, da saß ich da, allein, eine Viertelstunde. Und ich hatte den Blick auf meine Röntgenbilder. Der Kopf war auch drauf, arg voll sah es darin nicht aus. Und gleich darauf die nächste Ernüchterung, so etwas Bauch war auch zu sehen. Ich sah meinen halben Leib und ich sah, wie dieser mit all dem Nötigen verknüpft ist. Also es war plötzlich ein Bild mehr als 1000 Worte. Und mit gleich folgendem Text, da malt auch Paulus ein Bild vor unser Auge. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Man kann es mitlesen, es ist aus 1. Korinther 12, Verse 12 bis 22. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper, er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. In Vers 26, der nicht drauf ist, da sagt Paulus noch, wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, dann ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Nun aber gibt es viele Glieder, das heißt, es gibt viele Teile. Aber der Leib, und das ist die Gemeinde, der ist einer. Und das ist das Ganze mit Jesus im Mittelpunkt. Und ich bin nur ein Teil. Und gerade weil ich nur ein Glied bin, weil ich nur ein Teil bin, da finde ich mich selbst. Hier finde ich eine Platzanweisung, und zwar meine. Und damit finde ich noch etwas, und zwar was Großes. Damit finde ich die heilsame Begrenzung meines Lebens. Ich muss nur Glied sein, mehr nicht. Nur Fuß, nur Schulter. Wenn ich Hand bin, muss ich nicht für die Fortbewegung sorgen. Und wenn ich Schulter bin, muss ich nicht alles im Blick haben. Vielleicht ist uns eines so fremd, nicht, dass plötzlich das linke Knie vielleicht meint, dem rechten Ohr zu sagen, wo es hinzuhören hat. Dabei muss ich nicht alles können. Ich muss nicht alles machen. In dem allem, da wird vielleicht das ein oder andere Bedürfnis nicht befriedigt, was ich meine zu haben, sondern in der Gemeinde Jesu, da wird der Bedarf gestillt, den Jesus in meinem Leben sieht. Das Abendmahl zum Beispiel trifft den Bedarf, den Jesus in meinem Leben sieht. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld, und das ist das Allerwichtigste. Weil auch unter Frommen, klar, unter einem Gastprediger, weil es auch gemeindeintern und unter Geschwistern dazu führen kann, dass Emotionen hohe Wellen schlagen. Zwischen Paulus und Barnabas, da gab es scharfe Meinungsverschiedenheiten. Beide waren auf erster Missionsreise unterwegs und Markus war auch dabei, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Der Markus hat die zwei aber verlassen unterwegs. Während der Reise ist er wieder zurück nach Hause. So, der Paulus, der wollte nun los zur zweiten Missionsreise, und zwar auch wieder mit Barnabas. Und dieser sagte, klar, wir nehmen Markus mit. Und der Paulus sagte, nö, den nehmen wir nicht mit, der ist uns schon einmal weg. Und es stand eine heftige Auseinandersetzung mit dem Effekt, dass sich beide trennten. Dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ist im Grunde völlig normal. Denn wenn um Einheit gebeten wird, wenn um Einheit gerungen wird, eins sein bedeutet nicht gleich sein. Ein anderes Beispiel, die Gemeinde in Rom, dort entbrannte ein Streit zwischen Christen, zwischen Judenchristen und zwischen Heidenchristen. Ein Streit um das Halten von Feiertagen und für uns völlig lapidar, ein Streit um Speisevorschriften. Und der Paulus sagt, gut, darüber kann man reden, aber es ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht das Fundament der Heiligen Schrift. Es ist letztlich ein Randthema. Waren die Dinosaurier auf der Arche? Darüber kann man reden. Aber auch das ist nicht das Eigentliche, ein Randthema. Und oft sind es Streitigkeiten, um die es sich zu streiten gar nicht lohnt. Und in der Hitze des Gefechts wird das Eigentliche vergessen. Paulus hätte allen Grund gehabt, um auf den Tisch zu hauen, wegen der Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde, die bekam zwei Briefe von Paulus, die sind uns aus dem Neuen Testament bekannt. Paulus selbst bekam von denen auch mal einen Brief. Und es waren keine Liebesgrüße aus Korinth. Man erhob Vorwürfe gegen ihn. Man warf ihm Kompetenzlosigkeit vor. Du, Paulus, du machst auf der Kanzel keine gute Figur. Du strahlst nichts aus, du gibst als Prediger wenig her, du reißt niemand vom Hocker. Eines ist okay, du kannst gut Briefe schreiben, die kann man stehen lassen. Die haben Gewicht, die sind stark, darin bist du gut. Aber sonst,
ein dickes Fragezeichen. Wie geht Paulus darauf ein? Er macht kein Fass auf. Er sagt, ihr habt recht. Es stimmt, ich bin keiner, der mit Glanz und Gloria die Bühne stürmt. Ich bin nicht der Große am Rednerpult und ich bin auch rhetorisch nicht geschliffen. Aber, liebe Korinther, um was geht es denn? 2. Korinther 4, Vers 5. Wir verkünden ausschließlich Jesus Christus, den Herrn. Korinth, das war mal so ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Korinth war damals, ist auch heute noch eine wichtige Hafenstadt. Und Paulus sagt, begreift es. Ich predige Jesus Christus. Auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, ging es um ihn, der für uns ans Kreuz ging. Und unter dem Aspekt ist doch so relevant nicht, ob auf dem Schiff ein schön harter Gospelchor oder ein unter Gröninger Bläserorchester spielt. Gefährlich wird's dann, wenn das Ziel nicht mehr stimmt. In einer sehr bekannten christlichen Zeitschrift, da las ich, und ich musste zweimal hinschauen, ich las von einem Ehepaar, da lief's nämlich so rund, vor allem in der Kiste. Und darauf hat die Frau ihren Mann einen Geldschein in die Hand gedrückt und hat ihn losgeschickt, und zwar ab ins Bordell. Souverän hinein ins Rotlichtmilieu, damit der Mann neue Anregung sammelt fürs zweite Stockwerk zu Hause. Und dann aber ruft die Pflicht. Wenn dann keiner hingeht, um das anzusprechen, um das auszusprechen, dann ist der Kompass falsch justiert. Und im Visier ist kein Ziel mehr in Sicht. Und den Kompass, den Hammer mit der Bibel, um die Schönheit der Gemeinde zu wahren. Johannes spricht in Offenbarung Kapitel 21 von der Gemeinde als geschmückte Braut Gottes. Und es darf zu der heiklen Frage führen, haben wir noch Augen für die Schönheit der Gemeinde? Oder sehen wir zuerst die Runzeln, die tiefen Falten und das, was auf der Hüfte zu viel ist? Das wird ja oft zuerst gesehen, aufgrund der Äußerlichkeit. Da sehen wir eine Gemeinde problemorientiert. Das, was nicht so ist, sehen wir zuerst. Und Johannes schreibt, ich sah die Gemeinde, dieses himmlische Jerusalem, wie eine geschmückte Braut herabkommen. Und das nicht, weil sie so schön wäre, so charmant und so treu, sondern weil Gott sie liebt. Deshalb ist das eine tolle Braut, die Gemeinde. Sie ist schön, weil Gott sie liebt. Was aber Probleme nicht aus dem Weg räumt. Da gibt es einen, der alles Erdenkliche versucht, um durcheinander zu bringen. Jesus sagte seinen Jüngern in der Nacht, da er verraten ward, Leute, ich will euch was verraten. Der Satan begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Er möchte euch hin und her schütteln und rütteln mit dem Ziel, dass er durchfällt. Und darunter leiden wir. Dazu gehört klar auch Gemeinde. Und Einheit zu erreichen wird schwer gemacht, weil der Mensch im Garten Eden Gott zur Seite geschoben hat. Wenn wir uns Paulus nochmal zuwenden, Paulus spricht zu Leuten aus so viel unterschiedlichen Kulturen, aber gegen keinen der Korinther hat er je persönlich zur Attacke geblasen. Gute Fähigkeiten zu lernen im Umgang mit Konflikten wird in jedem Bereich deines Lebens eine große Hilfe sein. In Matthäus im Kapitel 28, da sagt Jesus nicht, siehe, ich beantworte alle eure Fragen bis ans Ende der Welt. Und Jesus sagt nicht, siehe, ich löse alle eure Probleme bis ans Ende der Welt, sondern er sagt, siehe, ich bin bei euch, ich stehe zu euch, ich bin euch nahe bis ans Ende der Welt. Wir sind mit Gottes Liebe ausgestattet. Wovon wir leben, ist die Gegenwart und Nähe Gottes, die uns stark macht in den Schwächen des Lebens. Zuletzt noch zu einem, David schreibt im wohl bekanntesten Psalm überhaupt, der Herr ist mein Hirte. Und in Johannes 10 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Das reflektiert uns Menschen in die Rolle von Schafen und darauf brauchen wir so detailliert jetzt auch nicht eingehen. Aber wir sind eine Herde mit Jesus Christus als Hirten. Einen Hirten, den wir haben, einen Hirten, den wir brauchen, denn wir sind geführte Menschen und wir dürfen unser Leben als geführt von Gott betrachten. Ob als starkes Glied des Leibes oder als schwaches, wir dienen einander, wir leiden miteinander, wir brauchen einander, wir sind eine Herde. Die Schwester, den Bruder, die Gemeinde brauche ich, um ich selbst sein zu können. Denn eine Hand, ein Arm, ein Fuß, ein Ohr, eine Nase, ein Mund, die machen ja isoliert überhaupt keinen Sinn. Abgekapselt vom Körper, da könnten die selbst gar nicht leben. Ihre Existenz, die macht einzig und allein in ihrem Körper, in ihrem Leib einen Sinn. Und so hält sich eine Gemeinde gesund. Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wenn wege Rücken schwerfällt das Bücken, dann leidet der ganze Körper. Und wenn die Hüfte schmerzt oder das Knie, dann kann man manchmal nur noch humpeln. Und alle Glieder leiden mit. Mag es vielleicht auch so sein, dass wenn es Menschen in einer Gemeinde nicht gut geht, dass es nicht so sehr an dem Menschen persönlich liegt, sondern weil manch andere Glieder nicht das tun, was sie tun sollten. Also was ich ausdrücken möchte, kann man mal aus physiologischer Sicht betrachten, weniger Sofa, öfter an die frische Luft und auf der Gymnastikmatte auch mal Bauch, Beine, Po und das Problem ist plötzlich nicht mehr das Knie. Das Knie ist okay, aber so einiges anderes an dir tut zu wenig und deshalb tut's weh. Wenn der Papa, wir kommen noch einmal zum Australien-Hobby-Känguru-Jäger, wenn der begreift, dass er Glied einer Familie ist und wenn er sich als Teil eines Ganzen sieht, dann sagt er, okay, ich muss die Familie verwirklichen, dann gehe ich halt mit Badeurlaub machen auf Rhodos. Frau und Kinder sind glücklich und dem Papa, dem wird so schlecht wirklich auch nicht gehen. Wenn ein Glied glücklich ist, wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit und das ist gut so und das tut so gut, dass es so ist, weil dann alle was davon haben. Wenn die Stacheln nicht ausgefahren werden in einem Konflikt, dann freut sich der ganze Leib, man hat so viel davon. Und Gott wird wunderbar verherrlicht in unserem Umgang, in einer liebevollen Art. Wir haben auf unseren Kärtchen großes Stehen, Sprüche 15, Vers 1. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Paulus versöhnte sich mit Markus so sehr, dass er um ihn bitten ließ während seiner zweiten Gefangenschaft in Rom. Er sehnte Markus' Gegenwart herbei. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Bleibt nicht unversöhnlich. Wir können uns an das Wort des Paulus halten aus Kolosser 3,14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Amen. Wir kommen nun zum Lied.